Die Nachrichten von SRF um 8 mit Frank Estermann. Im Weißen Haus läuft derzeit das Treffen zwischen dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump. Beim gemeinsamen Mediengespräch sagte Merz, er wolle mit Trump über den Krieg in der Ukraine reden und wie man diesen gemeinsam beenden könne.
I'm here, Mr. President, to talk with you later on how we could contribute to that goal, and we all are looking for measures and for instruments to bring this terrible war to an end.
Amerika sei in einer starken Position, um in diesem Krieg etwas zu unternehmen und ihn zu beenden, sagte Merz. Trump erklärte, es gebe in der Ukraine jede Woche über 5000 Tote. Das wollten weder Merz noch er. Wenn der Flieger Verspätung hat, ist das ärgerlich. Schön, wenn man dann wenigstens entschädigt wird, wenn die Verspätung zu groß wird. Ab einer Verspätung von 3 Stunden ist das in der EU derzeit der Fall. Das soll sich aber ändern, zum Nachteil der Fluggäste. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer von der ARD.
Die EU-Verkehrsministerinnen und Minister haben in Luxemburg mehrheitlich einem Vorschlag der polnischen Ratspräsidentschaft zugestimmt, wonach Passagieren erst bei einer Wartezeit von mindestens 4 Stunden Entschädigung zusteht. Airlines sollen ein automatisches Formular für die Beantragung von Entschädigungen bei Flugausfällen bereitstellen. Aktuell wird ab einer Wartezeit von 3 Stunden Entschädigung fällig. Bis die Mitgliedstaaten die Verhandlungen mit dem EU-Parlament aufnehmen, wird es noch Monate dauern. Noch haben Passagiere bei Verspätungen also ab 3 Stunden Wartezeit je nach Flugstrecke Anspruch auf eine Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro.
Der Berg oberhalb des verschütteten Walliser Bergdorfs Platten ist weiter in Bewegung. Die Sturzaktivität habe in den letzten 48 Stunden zwar abgenommen, schreibt die Gemeinde, aus dem Bereich des ehemaligen Gletschers seien aber weiterhin Moorgänge möglich. Wie die Gemeinde weiterschreibt, wird morgen die erste Soforthilfe der Stiftung Nachbar in Not ausbezahlt. Pro Person gibt es 500 Franken. Am Dienstag bekommen die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner weitere 2000 Franken vom Roten Kreuz, der Caritas und der Glückskette. Noch eine Meldung vom Tennis. Am French Open in Paris steht der Final der Frauen fest. Die Nummer 1 der Welt, Arina Sabalenka aus Belarus, trifft auf die Nummer 2, die US-Amerikanerin Coco Gauff. Gauff besiegte im Halbfinal die Französin Loïse Poisson klar in 2 Sätzen. Sabalenka gewann zuvor gegen die Polin Iga.
In der nächsten Dreiviertelstunde hören Sie die Aufzeichnung von diesem Gespräch Solothurn.
In der nächsten rund halben Stunde entführen wir euch in eine Welt, die ganz anders aussieht als die, wo wir jetzt drin leben. Stellt euch vor, Ruinen, wo früher Häuser waren, zerstörte Brücken, Rauchschwaden, irgendwo ein Bus, der überwuchert ist und wo drin noch ein Bildschirm flimmert. Genau eine solche Welt zeigen der Dominik Oppliger und der Vincent Glanzmann in ihrem Buch und Hörstück «Helsinki». Und in diese Welt tauchen wir ein, heute hier an den Solothurner Literaturtag. Wir sitzen gemütlich in unserem mobilen Studio in der Cantina del Vino, gerade an der Aare, bei strahlender Sonne. Und wenn ich sage «mir», dann sind das meine Gäste, der Autor Dominik Oppliger und 2 junge Lesende, Livia Bachmann und der Matteo Mancuso. Wir haben euch, Livia und Matteo, eingeladen, weil das Buch, das wir heute darüber reden wollen, für Leute von 9 bis 99 ist und zu uns sehr wund nimmt, was ihr zwei denken darüber. Schön seid ihr hier, herzlich willkommen. Bevor wir zurückkommen zum überwucherten Bus und der Geschichte, die in Helsinki erzählt wird, stellt euch doch kurz vor. Matteo, du bist 10. Sag uns doch gerade schnell, was deine Hobbys sind.
Also, meine Hobbys sind, ich gehe gerne in die Jugi, ich spiele ganz gerne Fußball und mache gerne mit Kollegen ab, manchmal auf der Hub, dort, wo einmal der beste Ort ist zum Abmachen, oder einfach zu den Kollegen heim oder zu mir.
Was ist denn der Hub? Ist das ein spezieller Platz für alle die, die nicht so ortskundig sind?
Also der Hub ist eigentlich die Schule von uns. Mhm. Aber dort hat es eben einen riesigen Spielplatz, wo man auch in der Freizeit einmal hingehen kann.
Das gibt es bei uns auch, also ein grosser Schuttplatz, wo sich halbe Kinder immer treffen. Neben Sport machen, liest du ja auch gern. Was gehört denn so zu deinen Lieblingsbüchern?
Ich lese ganz gern Dogman und auch noch sehr gern Greg's Tagebücher.
Die sind lustig, auch so in deinem Alter. Und manchmal muss er laut rauslachen. Und ich weiss gar nicht, wieso, bis ich dann auch schaue, was er gerade gelesen hat. Du hast uns schon einmal erzählt, Matteo, du liest besonders gern im Bett. Wieso?
Weil es dort am gemütlichsten ist.
Man kann sich so ein bisschen einkuscheln. Und auch wenn es ein bisschen unheimlich ist, ist man gut versorgt, gell? Was liest du eigentlich wie am liebsten?
Also ich lese einfach sehr gerne Bücher, die Text und Bilder haben. Also zum Beispiel Dark Diaries, Greg's Tagebuch, Tom Gates oder auch Lothar Leben.
Mhm. Dark Diaries ist so eine weibliche Version von Greg's Tagebuch, gell?
Ja, etwa ja.
Du bist 11 und hast auch noch andere Hobbys neben Lesen.
Meine Hobbys sind Eiskunstlauf, Jazzdance und ich gehe in die Pfadi.
Mhm. Was machst du dort besonders gerne in der Pfadi?
Was man manchmal macht, ist zum Beispiel so ein Lachspiel. Also man nimmt Wasser ins Maul und wenn du lachen musst, dann spuckst du es halt aus. Und ich weiss nicht, ich mache das einfach manchmal gerne, weil ich tue halt einfach gerne lachen.
Und Wasser ist jetzt bei dieser Hitze auch nicht schlecht, gell? Abgesehen davon. Wie ist das jetzt für euch gewesen, für euch zwei, wenn ihr euch angefragt habt, ob ihr Helsinki würdet lesen? Habt ihr zuerst einen Moment lang müssen überlegen oder habt ihr gedacht, nein, das wäre eigentlich noch cool, das mache ich gerne?
Also ich habe direkt gedacht, ja okay, es ist ein neues Buch, das man noch nicht mal ausleihen kann in der Bibliothek. Deswegen habe ich direkt gedacht, das würde ich jetzt lesen.
Mhm.
Und ich habe auch direkt, also immer wenn ich für etwas angefragt werde, weiss ich schon eigentlich fast immer ja, dass ich das machen will. Und ich finde es auch mega cool, weil ich lese eigentlich auch noch gerne. Und ja, und das Buch habe ich jetzt auch recht spannend gefunden.
Aber man entdeckt vielleicht etwas Neues, wo man so vielleicht nicht gerade drauf aufgestossen wäre. Was euch genau gefallen hat, du hast gesagt, Livia, hast es cool gefunden, was euch genau gefallen hat und was nicht, darüber reden wir jetzt gerade. Zuerst wollen wir jetzt aber natürlich auch noch den Autor vorstellen, der hier nebendran sitzt. Einer von den beiden Autoren, der Dominik Oppliger. Dominik, du bist 41, sehr ein vielseitiger Künstler, du bist Autor, machst Musik, leitest Schreibworkshops, berotest andere Kunstschaffende und die Mundartroman Giftland, wo der Schlagzeuger Sammy mit einer Band durch die USA gedauert, ist letztes Jahr mit einem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet worden. Und jetzt liegt also eben das neueste Buch vor uns, Helsinki, das du zusammen mit dem Vincent Glanzmann geschrieben hast. Illustriert jetzt Eva Rust. Und es gibt die Geschichte nicht nur als Buch, sondern auch als Hörstück. Das hören wir dann ein bisschen später noch. Darf ich dich aber zuerst gerade bitten, den Anfang der Geschichte vorzulesen?
Sehr gern. Ich liest er vor mit der Musik vom Vince, der heute nicht da ist. Die Sonne ist tief am Himmel gestanden, knapp über den Hügelzug, kurz vor dem Untergehen. Wie an jedem anderen Abend, wie wenn nichts wäre, wie wenn der Moch immer noch da wäre bei mir und nicht verschwunden und schon seit Stunden wie vom Erdboden verschluckt. Alles hat genauso ausgesehen wie immer. Wolken haben sich in dünnen Fetzen flach über den Horizont gezogen. Wolken striemen, zerfetzt, durchstochen von den letzten Sonnenstrahlen vom Tag. Wie vom Messer, von Schwerter. Der ganze Himmel hat geleuchtet, die Farbe so grell, dass es blendet hat. Der ganze Himmel hat geleuchtet, die Farbe, wo wir keinen Namen dafür haben. Keinen Namen für die Farbe, wir haben keinen Namen für die Farben. Aber der ganze Himmel hat geleuchtet in dieser einen Farbe, wo wir nicht wissen, wie sie heisst. Die Farbe, wo es die Frucht gibt. Die Frucht, wo eigentlich heisst, wie die Farbe oder fast so heisst und selber auch die Farbe hat, so eine runde, rund wie ein Ball, mit einer Haut, die gleichzeitig weich und hart ist, aber nicht fein zum Essen. Man muss die Frucht schälen. Innen ist sie süß und saftig, die Haut aussen aber ist fest und glänzig, mit kleinen Högerli, kleine runde Högerli. So eine Haut, wie sie der Tock auf seinen Backen hat. Dort auf seinen Backen, wo Bibeli wachsen. Dicht versammeln, grosse und kleine, seine ganzen Backen voll mit glänzigen Bibeli-Höger. Der Tock sagt, das sei ganz normal, das sagen alle Teenager und ich käme so Bibeli sicher auch bald über. Das weiss er aus einem Heftchen, das er irgendwo im Wald in einem alten Plastiksack gefunden hat.
Ja, was wir hier als erstes erfahren, die Welt hat sich so verändert, dass man gewisse Begriffe, die früher selbstverständlich waren, dass man die gar nicht mehr kennt. Und es ist beklemmend, das Gefühl, ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, das wird beim Hören ja noch verstärkt durch die akustische Untermalung, den monotonen Ton, der so ein bisschen bedrohlich und beklemmend einfach immer da ist. Und was man auch erfährt, neben dem Erzähler doch noch eine andere Figur auf, der Tock, eben der mit der Bibeli. Erzählst du uns noch kurz, Dominik, wer die Figuren sind und was mit ihnen passiert?
Die drei Hauptfiguren sind drei Freundinnen. Der Rock.
Das ist der Erzähler?
Das ist der Erzähler, genau, das ist der Jüngste. Dann gibt es den Tock, der ist ein bisschen älter als der Rock, wie wir jetzt gerade gehört haben. Das ist eher so ein bisschen der stürmische Draufgänger, der überall reinsäckelt und reinfährt. Und der Rock ist eigentlich der ganz zurückhaltende, stille, wo das aber sehr gut schon reflektieren kann, was da beim Talk eigentlich läuft. Und die dritte Figur ist Zoll, wo möglicherweise einiges älter ist als die zwei und wo ein bisschen wie eine grosse Schwester für die zwei ist. Und die wohnen zu dritten und unternehmen Sachen zu dritten.
Und dann gibt es eben noch den Machsbüssi,
genau,
wo am Rock sein Büssi ist, wo er schmerzlich vermisst. Das erfährt man dann im Verlauf der Geschichte. Das ist so ein ungelöstes Geheimnis. Was ist mit dem Mach passiert, weil der einfach einmal nicht mehr zurückgekommen ist, dorthin, wo die drei leben und man nicht genau weiss, ist er wirklich verschollen oder hat er einfach ein Katzeneigenleben? Das ist so ein ungelöstes Rätsel. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen kurz reden darüber, Livia und Matteo, wie euch die Geschichte gefallen hat. Und du hast gesagt vorhin, Livia, du hast sie cool gefunden.
Ja, also am Anfang habe ich zuerst gedacht, es ist nicht so etwas für mich, aber im Verlauf der Geschichte habe ich dann gemerkt, dass es mega spannend ist und irgendwann habe ich auch gar nicht mehr aufhören lesen, weil es halt mega spannend wurde.
Mhm. Wieso hast du am Anfang das Gefühl gehabt, ich weiss nicht, ob das so etwas ist für mich?
Weil ich habe es halt noch nicht so ganz verstanden, jetzt die paar Seiten. Aber wirklich, also am Schluss ist dann, hat sich auch halt wie alles geändert. Und dort habe ich es dann auch verstanden und vielleicht ist es an dem gelegen.
Mhm, hat sich alles so irgendwie zusammengefügt. Aber man muss zuerst so die einzelnen Teile vielleicht ein bisschen zusammensuchen. Wie ist es denn dir gegangen, Matteo? Hat sie dir gefallen, Geschichte?
Ja, sie hat mir sehr gefallen. Etwas war für mich halt schwer. Ich rede nicht die Sprache, die im Buch geschrieben ist. Deswegen war es am Anfang ein bisschen schwer, es zu lesen.
Und hast du dich aber dann mit der Zeit so ein bisschen daran gewöhnt? Oder hast du es probiert, laut zu lesen? Oder wie hast du es dann probiert, einfacher zu machen?
Irgendwie hat am Schluss mein Kopf, so wie das die Wörter übersetzt, auf meine Sprache.
Du nickst, Dominik.
Ja, ich glaube, das ist ein cooles Mundartlesen, das ich eben von mir auch kenne, dass ich plötzlich meine Stimme, also man hört, erstens höre ich meine Stimme im Kopf, die Geschichte erzählen, und zweitens hat sie so ein komisches Dialekt gemischt aus meinem Dialekt oder auch aus dem Dialekt, wo ich damit aufgewachsen bin und dem, was da steht. Mhm. Genau, es funktioniert dann irgendwann nach ein paar Seiten viel besser, als man
am Anfang vielleicht
gedacht. Ja.
Kannst du uns etwas erzählen, Dominik, wie die Idee entstanden ist zu dieser Geschichte?
Es war so gewesen, dass es hat 2020 angefangen in der Corona-Zeit. Dort sind der Vincent und ich eingeladen worden vom Helsinki Club in Zürich für so eine kurze Residenz, weil dort sind alle Clubs zu gewesen und dann haben die so Residenzen können vergeben. Und wir haben dort 3 Tage einfach den Raum können brauchen und haben dann am Schluss von den 3 Tagen irgendetwas müssen zeigen. Mhm. Das sind irgendwie so etwa 10 unterschiedliche Kunstschaffende, die eingeladen worden sind. Und wir sind 2 davon gewesen. Und der Vince und ich sind schon seit langer Zeit befreundet und haben schon immer mal etwas zusammen machen und haben das super gefunden und sind dort hin ohne einen grossen Plan. Und eigentlich innerhalb vom ersten Tag hat sich das angefangen zu entwickeln, dass wir wie gefunden haben, ich würde gerne mal etwas für Kinder oder Jugendliche eher machen, eher so eine Abenteuergeschichte. Mal alle die Hürden, wo man das Gefühl hat, man muss irgendwelche bedeutungsvolle Aussagen machen, jetzt mal schnell weglassen und sagen, nein, es muss jetzt einfach mal spannend sein und die Geschichte soll sich jetzt von allein anfangen zu erzählen. Und dann war es noch gleichzeitig anfangen Musik zu machen, dann haben wir irgendwie Instrumente gebracht, wir haben dann zusammen gespielt. Und der Wasser ist eigentlich Schlagzeuger und hat dann aber gesagt, er will mal ohne Schlagzeug etwas probieren. Und dann ist eigentlich innerhalb von 3 Tagen ist eigentlich der grösste Teil von dieser Geschichte schon entstanden. Also ich habe ihm wieder geschrieben, ich habe es im Wasser vorgelesen, er hat wieder die versucht, die Atmosphäre umzusetzen. Wir haben zusammen über die Welt irgendwie geredet. Und der Wasser und ich sind beide ausserhalb von der Stadt Zürich aufgewachsen. Ich im Aargau auf dem Mugello und Vincent im Kanton Zürich, auch in einem Dorf. Und trotzdem haben wir wie schnell gemerkt, auch wenn ich die Szenerien nur so skizzenhaft beschreibe, er hat genau gewusst, wo das bei ihm war in dem Dorf, an welchem Hügel das war. Und ich habe auch genau gewusst, an welchem Hügel das bei mir war. Und dort haben wir wie so einfach zusammen die Welt angefangen, darüber reden und entwerfen. Und dann ist eigentlich in diesen 3 Tagen sehr viel von dieser Geschichte schon entstanden. Die Figuren sind dort entstanden. Ich habe gewusst, ich wollte so ein bisschen zurückhaltender Erzähler. Es muss irgendwie so ein bisschen kopfloser Draufgänger.
Ja, ungestüme Figur.
Mhm. Und die Figur von der Sol, die ja recht speziell ist, wo rückwärts läuft und fast blind ist und eine Wassermelone in der Hand hat, wo ihr eben so die Orientierung gibt. Das ist so ein Motiv, das ich mal aufgelesen habe von einer Performance von einem Zürcher Künstler, von Michi Blättler.
Darf ich da schnell dazwischen fragen, wie ist das für euch, die Figur? Also, das ist ja noch ziemlich abstrakt. Jemand, der hinter sie läuft, wo eine Wassermelone, und dann hat sie noch so wie 2 Antennen, die fast aussehen wie Fühler, stecken in dieser Melone drin. Wie ist das für euch zum Lesen? Habt ihr einfach gedacht, ja, okay, die ist jetzt einfach so? Oder seid ihr da vielleicht auch einen Moment lang gerade ein ins Stocken gekommen beim Lesen?
Ich musste zuerst kurz aufhören lesen und mir kurz überlegen, was jetzt alles mit ihr ist. Also sie läuft rückwärts, sie hat die Augen immer zu eigentlich, weil sie eh schon fast blind ist. Und sie hat eine Wassermelone in der Hand, wo eben mit 2 Fühlen drin, wo sie sich damit orientieren kann. Und ich musste zuerst mal die Sachen aufzählen und mir überlegen, was kann sie jetzt alles, was macht sie alles speziell.
Mhm. Und wie sieht das aus vielleicht auch, oder? Ja. Wenn sie sich bewegt. Und nachher hast du aber gedacht, okay, die ist jetzt so.
Ja, ich finde sie eine mega coole Figur in diesem Buch, weil sie kommt zwar nicht so viel vor, aber sie ist einfach still und macht nicht so viel und das finde ich einfach, ja.
Mhm. Wie ist es dir gegangen, Matteo?
Ich habe mir einfach gedacht, was ist denn das für eine komische Überlegung? Wie kommt man da drauf, dass ein Mädchen eine Wassermelone mit sich umdreht und rückwärts läuft, wo fast nichts sieht? Ich habe mir gedacht, wie kommt man auf die Idee, dass man so etwas herausfinden, das ist noch ziemlich exotisch für andere Bücher, die ich schon gelesen habe. Weißt du, andere Bücher vielleicht mal, eine ist blind, aber nicht so viele verschiedene Sachen, die sonst normalerweise nicht vorkommen.
Ich kann eigentlich die Frage gerade weitergeben, Dominik. Wie kommt man auf die Idee?
Also einerseits ist es ein bisschen die Lust daran, um zu schauen, wie weit kann ich gehen, dass es, und es ist trotzdem noch, was schluckt eigentlich das Lesen oder das Lesungspublikum. Und man schluckt es ja irgendwie. Also es geht dann einfach. Und ich kann aber auch eine Figur machen, die eigentlich durch die Beeinträchtigungen, die sie hat, eigentlich, man würde sagen, ja, die ist eigentlich benachteiligt, aber sie ist ja genau die, die eigentlich alles kann.
Also und Stabilität gewährleistet, genau, eigentlich. Ja.
Und ich kann eigentlich wollen wie eine starke Figur machen, die aber eigentlich trotz vielen Widrigkeiten oder Hürden trotzdem Stärke zeigt. Mhm. Ja, und eben gerade durch das, dass sie eben loyal ist und dass sie ruhig ist, dass sie eigentlich weitsichtig ist, obwohl sie die Augen zu hat. Also so.
Und gleich, also ich bin da ganz bei Matteo, weißt du, die Idee, dass jemand einfach immer hinter sie geht und dass jemand immer eine Wassermelone bei sich hat, das muss einem ja gleich irgendwie in den Sinn kommen.
Ja, also ich kann eben sagen, ich habe sie ja schon gesehen, weil ich habe die Performance von Michi Blättler gesehen, das war auf einer Wanderung zum Klöntaler See rauf, so eine Performance-Wanderung, und der hat plötzlich ein Wasser, der musste einen Kilometer anleiten, wo wir in der Gruppe waren, die dort raufgelaufen ist, und dann ist er dran gekommen, der hat eine Wassermelone ausgepackt, hat so das Instrument zum Äpfelbütschki, also das Äpfelbütschki rausnehmen, hat er zwei Löcher drin gemacht und hat zwei Rückspiegel ausgepackt und die hat die Wassermelone reingesteckt. Und dann hat er die Hand genommen und ist rückwärts in der Mitte von dieser Passstrasse dort raufgelaufen und in der ersten Kurve ist das Postauto gekommen. Und er hat es einfach durchgezogen. Der ist dann dort mit der Wassermelone an den Strassenrand gezirkelt. Und das ist mir so geblieben. Also,
sehr exotisch, wie der Matteo vorhin gesagt hat. Sehr. Kommen wir noch einmal zurück. Ich habe dich vorhin unterbrochen, wo du von der Idee erzählt hast. Also eben innerhalb von diesen drei Tagen ist eigentlich sehr viel entstanden. Die Figuren sind auch einfach plötzlich da gewesen. Und nach diesen drei Tagen habt ihr genau gewusst, das ist unsere Geschichte.
Das haben wir gewusst. Wir haben es dann wieder zu einem Abschluss gebracht für die Vorführung, die wir hatten am letzten Abend. Und nachher ist das wieder geschlummert und wir haben eigentlich einen Anfang geschrieben, weil die Katze ist ja noch nicht gefunden. Und wir haben gewusst, es muss noch eine zweite Folge geben und haben dann ein Jahr später wieder können, drei Tage in den Helsinki Club gehen. Es war immer noch so ein bisschen Corona-Zeit gewesen und haben dann eigentlich den zweiten Tag geschrieben, dort ist nachher der ganze Tunnel-Teil gekommen, wo dort noch viel mehr ausgeschmückt war. Und dann ist es wieder gelegen und dann ist es erst 2024, letzten Mai, haben wir können im Vorstadttheater in Basel das dann nochmal zur Aufführung bringen und haben dann dort das aber auf 60 Minuten müssen packen. Mhm. Und dann haben wir wieder zwei Teile verschmolzen und nach der Aufführung ist aber auch wieder unklar gewesen, wie es jetzt weitergeht. Dort haben wir noch nicht gewusst, dass es ein Buch gibt. Das ist dann erst, wo dann der Matthias Burki vom «Gesunden Menschenverstand» gekommen ist und gesagt hat, hey, ich würde das eigentlich gerne ein Buch machen. Und wir gemerkt haben, das muss jetzt schnell gehen, weil sonst müssen wir 3 Jahre warten, wenn wir jetzt den Frühling machen. Dann hat es nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und dann ist es auch nochmal die Frage gewesen, okay, um was geht es eigentlich in dieser Geschichte? Und das ist dann auch so ein bisschen die grosse Frage vom Lektorat gewesen mit der Eva Rottmann, wo wir wie so herausgefunden haben, es geht um die Freundschaften und es geht um die persönliche Entwicklung vom Rock auch, also vom Erzähler, wenn er irgendwie zu einer Stärke oder zu Selbstbewusstsein findet. Mhm.
Ja, sagen wir doch vielleicht noch gerade ein paar Worte zum Inhalt. Eben, Livia und Matteo haben das Buch gelesen, ihre Familie sicher auch, die hier sitzen, aber für den Rest des Publikums, sagst du schnell in 3-4 Sätzen, was der Inhalt ist von der Geschichte?
Es sind, wie gesagt, 3 menschliche Freundinnen, die in einer dystopische Welt irgendwie erleben. Es muss irgendetwas passiert sein. Es gibt irgendwie nur Hinweise, dass es vielleicht noch die ein oder andere Erwachsene irgendwo gibt, aber die sind einmal nicht näher mit ihnen befreundet oder leben mit ihnen. Und ihre Katze verschwindet plötzlich. Und eigentlich machen sie sich auf den Weg, die Katze wieder zu finden. Und kommen dann viel weiter, als sie sich eigentlich jemals erträumt hätten.
Mhm. Ich habe das jetzt einfach sehr strategisch dir überlassen, weil es immer ein bisschen heikel ist, wie viel darf man verraten von einer Geschichte und wie viel nicht. Wir lassen jetzt einfach mal hier sein, aber was mich wundern nimmt daran, ist, es ist ja sehr so ein postapokalyptisches Szenario. Also es spielt in einer Welt eigentlich nach dem Weltuntergang. Man hat das ja auch eben gespürt an dieser beklemmenden Atmosphäre, die wir am Anfang gehört haben. Was hat das für einen Grund, als ihr das in diesem Setting gesetzt habt? Also ist das wie eine Art Gesellschaftskritik, die man hier reinlesen kann? Ist es eine Warnung vor etwas?
Nein, ich denke, es ist eher ein Plädoyer für Hoffnung und dass irgendwie dass Freundschaft das Wichtige ist und dass egal wie die Umgebung wird sein, dass wir irgendwie, dass Menschen einander, füreinander können da sein und müssen zusammenheben und Und gerade auch, jetzt, wenn man die ganze Geschichte liest, ist ja, das gibt wie eine Gruppe, also, wo vorkommt, die Zündler, wo sie drei das Gefühl haben, die sind irgendwie gefährlich und sie merken dann oder sie lernen dann im Laufe der Geschichte, ja, findet sie etwas anderes über die raus. Und ja, ich glaube, es geht eher um Hoffnung und weitergehen. Und,
ja. Es gibt ja auch so eine schöne Stelle, die du hast angesprochen. Der zweite Teil von der Geschichte ist eben, wo in einem Tunnel spielt oder was auf der anderen Seite von dem Tunnel ist. Und vielleicht können wir eine kurze Stelle daraus hören, wo die Jugendlichen nach einer abenteuerlichen Geschichte eben nachher wieder raus ins helle Sonnenlicht kommen.
Mhm. Genau, und das ist recht am Schluss. Das ist jetzt schon ein bisschen telling, könnte man sagen. Aber es ist schon gut. Und zwar, weil es eigentlich wie so eine Art der Bogen von der Geschichte sich dort schliesst, kommt dort auch wieder die gleiche Musik wie am Anfang. Ich bin raus ins helle Sonnenlicht und habe die Sonne gesehen am Himmel stehen. Und es hat mich geblendet, nach dieser langen Zeit im dunklen Tunnel. Regenwolken sind noch am Himmel gehangen und an meinen Fußsohlen habe ich nassen Asphalt gespürt. Auch der Zock ist aufs Mäuerli raufgekumpelt und neben dem Mädchen hingestanden. Ich bin unten geblieben stehen, habe über das Mäuerli hineingeschaut, auf die grosse Stadt unten dran. Die vielen hundert Häuser oder tausend, hohe und kleine, die meisten zerfallen, die sich zusammengefallen, nur ein paar haben bewohnt ausgesehen. Ein grosser Turm mit Wänden aus Glas in der Farbe vom wolkenlosen Himmel, hat alles überragt. Oben war der Turm ein bisschen eingestürzt, die meisten Glasscheiben verbrochen. Die Fiesvögel sind um den Turm herumgekreist. Und das waren Strassen und Brücken und Gleise und Masten und Kabel und Stromleitungen, schiefe und gerade, gespannte und hängende und Kranen, kreuz und quer, umgestürzte, aufrechte, liegende. Alles in dieser Stadt, schief, zerfallen, kaputt. Ein paar dünne Rauchsäulen sind aufgestiegen und zwischendurch habe ich irgendwo einen Mensch gesehen. Jemand ist zu Fuß über eine Brücke gelaufen, ein Leiterwagen im Schlepptau. Jemand ist auf einem Velo gefahren, in der Mitte von einer grossen Strasse. Jemand ist unter einem umgestürzten Kran an einem Feuer gehockt. Tönt, hat es nicht viel anders als bei uns auf der anderen Seite vom Tunnel. Die Vögel haben zwitschert. Manchmal hat jemand etwas gehämmert. Irgendwo ein Kind gespielt und einander zugerufen. Dort, wo die Regenwolken noch über der Stadt gehangen sind, habe ich das Geschlirr von Regenfäden gesehen. Die Strahlen von der Morgensonne haben genau dort reingeschonen und ein gestochen scharfer Regenbogen hat sich über der Stadt angefangen zu zeigen. In den klarsten Farben, als hätte jemand an den Himmel gemalt. Und obwohl ich gewusst habe, dass ein Regenbogen nicht aus dem Boden rauswächst, hat es genauso ausgesehen, wie wenn er aus dem grossen Glasturm in den Himmel aufwachsen würde. Und Tox, sein ganzes Gesicht hat gestrahlt und die Bibelflecken auf seinen Backen haben im Sonnenlicht glänzt. Helsinki, hat er gesagt. Ich bin nicht rausgekommen, was er meint, aber wie wenn es nie anders gewesen wäre, habe ich meine Stimme einfach hören sagen, was? Der Zock hat auf die Stadt gezeigt und gesagt, das da, das ist Helsinki. Ich habe die Stirn gerunzelt, den Kopf geschüttelt und gesagt, von wo willst jetzt du das wissen? Aber der Zock hat keine Antwort gegeben. Zu allen Stöcken standen mit ihren Augen zu, und es hat ausgesehen, wie wenn sie durch ihre Augenlider durch auf die Stadt schauen würde. Manchmal weiss man Sachen, obwohl man sie eigentlich gar nicht weiss, hat sie gesagt.
Manchmal weiss man Sachen, obwohl man sie eigentlich gar nicht weiss. Das ist ein Satz, den man einen Moment lang ein bisschen darüber nachstudieren muss. Etwas anderes, was mir so durch den Kopf ist, und ich weiss nicht, ob ihr zwei da eine Antwort habt drauf, habt ihr euch vorstellen können, wieso das Buch Helsinki heisst? Habt ihr irgendeine Erklärung?
Also, ich habe erst ganz am Schluss herausgefunden, warum es Helsinki heisst. Weil, ja, ganz am Schluss erst sind sie in Helsinki rausgekommen. Erst dort habe ich überhaupt gewusst, warum das Buch jetzt so heisst.
Eben, es ist etwas, was sich einem nicht gerade so erschließt. Oder hast du gerade eine Idee gehabt, Livia?
Also, ich habe mir auch zuerst überlegen, ich habe es auch nicht verstanden, wieso das jetzt so heisst. Und eben nachher bei dem Teil, wo er nachher gesagt hat, das ist Helsinki, da habe ich dann verstanden, wieso das so heisst. Und man muss halt einfach Geduld haben und zuerst mal warten, bis es dann kommt.
Ist von Anfang an klar gewesen, dass die Geschichte Helsinki heisst, Dominik?
Es ist relativ schnell klar gewesen, weil wir es im Helsinki-Club angefangen haben. Genau. Mhm. Und es ist natürlich der blaue Glasturm, den erkennt man ja vielleicht auch. Der gibt einen Hinweis auf eine gewisse Stadt und gerade neben dem blauen Glasturm.
Eine gewisse Schweizer Stadt.
Ja. Und gerade neben dem Glasturm ist der Helsinki-Club. Und wir haben eigentlich immer das Ziel gehabt, dass die Geschichte wird im Helsinki-Club enden. Also von dort kommen eben auch die Namen, weil der Besitzer vom Helsinki-Club heisst Tom. Er hat ein O in der Mitte und darum haben alle Namen ein O in der
Rock,
Mitte.
Rock, Tok, so.
Genau.
Ja.
Dann hört man das H beim Mo. Ja, genau. Ja.
Beim Büssi. Ja, genau. Und wir gehen jetzt hier nicht weiter darauf ein, welche Schweizer Stadt das könnte gemeint sein. Aber über die Figuren können wir vielleicht noch einen Moment reden. Die hören die Mundart-Sendung auf SRF1, heute als Aufzeichnung von den Solothurner Literaturtagen. Und wir reden eben über die Mundart-Erzählung Helsinki vom Dominik Oppliger und dem Vincent Glanzmann. Die Hauptfiguren, wir haben jetzt schon darüber geredet, eben, sind ganz unterschiedliche. Da gibt's den Rock, den Erzähler, den Tok, der ein bisschen eine ungestüme Figur ist, so Leben, wo Stabilität in das Ganze reinbringt. Dann tauchen im Verlauf der Geschichte noch weitere Figuren auf. Und mein Name Wunger, Livia und Matteo, welche Figur hat euch am besten gefallen?
Ja, hat den Tok am besten gefallen. Weil er ist eigentlich so eine Art von mir, weil ich eigentlich nie sage, nein, das mache ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht machen, habe zu viel Angst davor. Deswegen hat es mir gefallen.
Also du bist auch jemand, der sagt, komm, das probieren wir jetzt mal. Oder der vielleicht einfach mal ein bisschen ungestüm ist und sagt, schauen wir mal, was passiert.
Ja.
Genau so geht es im Toko in dieser Geschichte. Ja. Hast du dich auch mit ihm identifizieren, Livia, oder mit jemand anderem?
Also ich fand es Zoll mega cool, weil ich finde es halt einfach mega cool, sie läuft hinter Ski und kann trotzdem mega schnell laufen. Und das, was sie auch immer sagt, eben zum Beispiel, manchmal weiss man Sachen und dass man sie wirklich weiss, das finde ich einfach mega cool. Aber ich kann jetzt irgendwie niemanden von dort, wo ich sagen würde, der ist jetzt wie ich, der ähnelt mir jetzt gerade mega fest, aber ja.
Ja, manchmal geht es einem ja so, dass man vielleicht eine Eigenschaft von der einen Figur sich ein bisschen mehr identifizieren kann damit und dann von einer anderen Figur eine andere Eigenschaft. Es muss auch nicht immer gerade jemand eins zu eins sein. Aber wir haben vorhin schon ein bisschen über die Sprache geredet und ich weiss nicht, wie viele von euch so schon Gelegenheit hatten, ins Buch reinzuschauen. Es ist ja schon, eben du hast gesagt, es ist ein anderer Dialekt, wo die Geschichte drin geschrieben ist. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und dann ist es auch, wie es dargestellt ist. Da das muss man sich vielleicht auch zuerst ein bisschen gewöhnen. Es sind wenige Zeile auf einer Seite. Es hat keine Punkte. Manchmal ist ein Satz so auf 3-4 Zeile. Und mein Name ist noch Wunger, Livia und Matteo, wie war das für euch zum Lesen? Also muss man sich dort zuerst ein bisschen daran gewöhnen auf den ersten Seiten? Oder überliest man das einfach, weil einem die Geschichte gerade so reinzieht?
Also ich habe den Dialekt, das war bei mir eigentlich gar nicht das Problem gewesen. Also ich habe es verstanden, direkt beim Lesen. Und das mit den Punkten, dass es gar keine Punkte hat, das habe ich irgendwie jetzt gar nicht so gemerkt. Also ich habe einfach gelesen und ich finde, das mit den Zielen ist recht einfach, weil immer, wenn ein Ziel fertig ist, habe ich das Gefühl, ist auch der Satz fertig. Mhm. Und es war jetzt nicht so gewesen, dass plötzlich bei einer Ziele wieder der neue Satz angefangen hat, bei einer neuen Ziele. Und das habe ich halt, einfacher gefunden, um dann zu lesen.
Wie ist es dir gegangen?
Für mich war es ein bisschen komisch gewesen, eben im Dialekt, weil ich lese eigentlich immer Bücher auf Hochdeutsch. Also, und manchmal, es ist halt so gewesen im Buch, dass genau die Wörter dort so gestanden sind, wie sie eigentlich, wie man sie auch ausspricht. Aber beim Moch mit dem CH hinten dran, obwohl man eigentlich mit dem H hinten dran geschrieben hat. Ich habe mich zuerst mal ein bisschen daran gewöhnen, an die Sprache.
Du nickst, Dominik, das kannst du gut nachvollziehen.
Ja, ich denke, das ist sehr nachvollziehbar. Ja.
Ist es denn von Anfang an klar gewesen, dass diese Geschichte auf Mundart muss erzählt sein?
Für die Anlage, wo der Vincent und ich reingegangen sind, mit der Präsentation ist das klar gewesen, dass das wird Mundart sein wird. Ja. Nachher im Prozess hat sich schon immer wieder mal die Frage gestellt, sollen wir die Sprache wechseln? Und wir haben sowieso immer das Gefühl gehabt, wir machen eigentlich da eine Art Skript für eine Graphic Novel oder so. Also darum hat es, also die Bilder, das ist ja ganz bildstark alles. Mhm. Ist aber eine super Methode, um einen sehr bildstarken Text zu schreiben, immer über die Bilder miteinander sich austauschen. Für mich ist es wie klar, dass ich schreibe auf Mundart, das geht mir am ringsten von der Hand, das kann ich im ganzen so sensorischen Spektrum am effektivsten beschreiben. Und Fernel hat natürlich eine riesen Freude, wenn man das könnte übersetzen. Ich glaube, das ließe sich auch übersetzen und wird eines von den nächsten Unterfangen sein, die ich auch angehe.
Beim Lesen kommt man ja auch fast so in einen bestimmten Flow, so in einen bestimmten Rhythmus. Wie war das für dich beim Schreiben? Also ist das auch etwas, wo man vielleicht so die Sätze laut vor sich her sagt, dass man hört, wie es tönt? Oder wie funktioniert der Schreibprozess?
Genau, ja, das ist ein ständiges Schreiben, Lesen. Ich nehme mich auf, ich höre es wieder an, ich editiere. In dem Fall ist sie auch oft dann vor Publikum schon präsentiert worden, immer wieder. Und ich musste es wieder neu schreiben für einen nächsten Auftritt oder so. Das ist irgendwie, das passiert dann alles so Hand in Hand. Plus habe ich dann Proben mit dem Vince zusammen, mit der Musik. Aber es geht sehr übers Hören und es ist sehr dann, schlussendlich muss es irgendwie, also wenn man so einen Text hat und man liest davor, hat man immer am Anfang gibt's Stellen, wo man so ein bisschen merkt, da gehe ich raus oder dort verliere ich den Faden oder so. Und das sind so die Stellen, wo man mit der Zeit, also wo sich dann so, ja, wie das Wasser, wo man den Stein fließt, also wo das eigentlich so schleift, ja, mit jedem Vorlesen und jedem Mal wieder hören. Ja.
Ihr habt die Geschichte gelesen, Livia und Matteo, und sagt uns doch, was ist eure Lieblingsstelle? Wo seid ihr irgendwie vielleicht besonders bleiben hängen? Was hat euch am coolsten, was hat euch am überraschendsten gedacht an dieser Geschichte?
Der Teil, den ich mega cool gefunden habe, ist, wo der Rock ins Tunnel hineingegangen ist. Und einfach dort habe ich es mega spannend gefunden. Ich konnte halt fast nicht mehr aufhören lesen, weil es ist mega spannend gewesen. Und ich wollte einfach immer wissen, was passiert jetzt. Passiert jetzt gerade etwas mega, was gerade mega wichtig ist und so. Und
Es ist ja auch so eine Aufbau von der Atmosphäre vorher. Eben, ich glaube, es gewittert sogar. Es ist Nacht. Und irgendwann steht der Rock auf, weil es ihm einfach keine Ruhe lässt. Weil er sein Büssi, wo immer im Bücherregal schläft, sieht er einfach, das ist nicht dort. Und er hat das Gefühl, er muss jetzt einfach wissen, wo das Büssi ist und der eben so ein bisschen in dieser bedrohlichen Atmosphäre, es gewittert, es ist dunkel, eben es ist sehr einsam, steht er auf und macht sich auf den Weg. Und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu dieser Szene, glaube ich, die du erzählt hast. Und wenn man das selber liest, ist das ja eins, aber viel cooler ist es noch, wenn man es vom Autor selber hört. Und darum würde ich jetzt Dominik gerne bitten, diese Stelle uns kurz vorzulesen.
Ohne auch nur einen Moment länger zu warten, habe ich tief Luft geholt, aufs Kreisli auf dem Zünderding gedrückt und bin losgerannt, ins Stockdunkel vom Tunnel. Ich habe die leuchtige Seite vom Ding nach vorne gerichtet und habe Asphalt gesehen, die Tunnelwand und Stangen und Rohr an der Tunneldecke. Meine Schritte haben wieder gehalten und ich habe mich laut hören keuchen. Ich habe schnell gemerkt, dass ich mit dem wenigen Licht nicht einfach so weiter ins Dunkle rein kann, dass ich langsamer weiter muss. Aber noch beim Abbremsen habe ich direkt hinter mir plötzlich laute Schritte gehört. Und im nächsten Moment hat mich jemand von hinten gerammt. Ich bin gestolpert und mit den Knien hart auf den rauchigen Asphalt aufgeschlagen. Ich habe mich mit der Hand stützen, aber bin auf der Steinkante geprallt und habe mich laut gehört aufschreien. Das Zünderding ist über den Asphalt geschlittert und in der Mitte der Tunnelstrasse leuchtend bleiben liegen. Ich habe meine Hand umklammert, bis der Schmerz ein bisschen nachgelassen hat. Und bevor ich auch nur irgendetwas anderes hätte machen können, ist eine flinke Gestalt auf allen Vieren aus dem Dunkeln aufs Zünderding zugekrabbelt und gerade sofort vom hellen Schein beleuchtet gewesen.
Und wenn man wissen will, wie es weitergeht, muss man jetzt hier selber weiterlesen. Aber natürlich werden wir auch von dir gerne wissen, Matteo, was deine Lieblingsstelle ist in dieser Geschichte.
Meine Lieblingsstelle war, wo die Person vor dem Feuer war. Man hat sie nicht ganz erkannt. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, Mo, Mo, Mo. Wo sie sich erschrocken haben und weggerannt sind. Ich wollte eigentlich genau in dem Moment aufhören zu lesen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt weiterlesen. Ich wollte unbedingt wissen, wer die Person war. Ich habe gelesen und gelesen und gelesen und habe einfach nicht herausgefunden, wer es war.
Das ist auch so eine Szene, auch eigentlich in der gleichen Nacht, ein bisschen früher als das, was wir jetzt gerade gehört haben, wo eben die Jugendlichen zu den Zünglern gehen. Das ist so, ja, eine Gemeinschaft, wo man nicht genau weiss, sind die gut oder sind sie nicht so gut. Und dort zeigt sich eben so eine Gestalt, die man nicht so genau einordnen kann.
Mhm. Hinter dem Tock ist ein breiter Schranz im Zaun geklafft und ich habe direkt zu den Zünglern hineingesehen. Dort ist jemand vor einem lodernden Feuer gestanden. Ich habe jemanden gesehen, neben dem Haus der Zünder im Regen stehen. Ich habe zuerst gemeint, dort steht ein Mensch im Schein vom Feuer. Aber es war nicht der grosse Zünder und nicht die grosse Zünderin, sondern jemand, den ich noch nie gesehen habe. Wie ein Baum ist etwas dort gestanden. Wie ein alter, verdorrter, verkohlter Baum. Ich bin nicht mehr sicher gewesen, ob es wirklich ein Baum ist oder ein Mensch. Ich habe etwas gesehen wie ein Hals. Obendrauf eine Kugel, ein runder Schädel und obendrauf drei Spitzen, genau wie die drei Öhrli vom Moch. Aber das war nicht der Moch. Ich habe versucht, das Gesicht zu erkennen in dieser Kugel, habe in nasse Furchen geschaut und etwas Verkohlen zu sehen. Nasse Kohle, glänzend im Lichtschimmer, habe gemeint, ich sehe zwei Augen, die direkt auf mich und den Tock starren. Ich bin wie festgewurzelt neben dem Tock geknüllt und habe dem Ding in die Augen geschaut. Und bin plötzlich sicher gewesen, dass ich Lippen gesehen habe. Lippen, die sich bewegen, die immer wieder das gleiche Wort formen. Und ich habe gewusst, was sie sagen. Habe es auf den Lippen können lesen. Die Lippen haben immer und immer wieder das gleiche gesagt. Moch. Moch.
Wollen wir fragen, Matteo, wer das ist? Würde es Antwort geben, Dominik?
Nein, das Buch gibt die Antwort.
Vielleicht können wir dann nachher noch
ohne Mikrofon
darüber reden. Ja, genau. Ihr habt gesagt, im Verlauf von dieser letzten Rund, halbe, dreiviertel Stunde, Livia und Matteo, es ist sehr eine spannende Geschichte, sehr ein cooles Buch. Würdet ihr es euren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen zum Lesen?
Also ich würde es sicher weiterempfehlen, weil ich finde einfach auch, es ist mega spannend. Also es ist wirklich so, wenn man es liest, dass man irgendwann kann man nicht mehr aufhören. Man liest weiter und man liest weiter. Und auch wenn man aufhören will, man will immer wissen. Es ist wie wenn du beim Fernsehen schauen plötzlich einfach aufhörst, wenn eine Folge einfach vorbei ist. Und du willst einfach nur wissen, was weiter passiert. Und ich finde so Bücher einfach mega cool, weil wenn Bücher immer nur langweilig sind, einfach nie ein Höhepunkt kommt, dann ist es wirklich langweilig. Und dann würde ich es gerade nicht weiterempfehlen, aber da passiert auch etwas.
Würdest du auch weiterempfehlen, Matteo?
Ich würde es an meine Kollegen schon weiterempfehlen, aber ich habe halt so Kollegen, die sind so wie Sechsschüler, lernen in der Pause nur rum. Dann eigentlich gar nicht so fest spielen wie die anderen Kinder. Die denken immer, sie wären so cool, goldene Halskette, ja. Weißt, sie würden es wahrscheinlich nicht so finden. Ich glaube, das gefällt ihnen nicht, das Buch.
Man muss eben vielleicht zuerst ein bisschen reinkommen und entdecken, was es da alles dahinter steckt. Was mich noch wundern würde, Dominik, geht die Abenteuer von Rock, Tock und Soul, geht die weiter? Gibt's da? Ist da irgendetwas in Planung?
Es ist nicht konkret in Planung, aber also für den Wasser und mich ist eigentlich klar, dass wir wie zusammen weitermachen. Eben, wir wissen auch, dass die Geschichte ein bisschen unbefriedigend endet, eigentlich. Das sind wir uns schon auch bewusst. Und wir haben eine Idee, für wie es weitergeht. Und ich glaube, wir haben auch Lust, uns noch länger in dieser Welt aufzuhalten. Und ich habe auch grosse Lust, wieder in so ein Textvorhaben reinzugehen und die ganze Sache mit den Namen der Farben und das, wo ja ein wichtiges Erzählwerkzeug ist in dem Text, da habe ich grosse Lust, dort weiter zu werken. Ja.
Hättet ihr auch Lust, die weiteren Geschichten von Rock, Talk und so noch zu lesen?
Also ich würde sicher weiterlesen, weil eben, es ist wirklich spannend und ich will einfach gerne wissen, wie es weitergeht, weil das Ende ist jetzt nicht so ganz klar. Und es ist halt, ja, es ist dann halt cool, wenn man einfach noch weiterlesen kann.
Mhm. Wie geht es dir dabei?
Ich würde es echt gerne weiterlesen, weil der Schluss einfach, sie stehen vor Helsinki an. Ich habe gedacht, die sehen vielleicht jetzt die Mordstrasse entlang rennen. Aber der ist halt nicht so gewesen. Sind einfach dort gestanden und nachher ist plötzlich das Buch vorbei gewesen.
Und eben,
sie wissen ja, sie, oder der Rock weiss, dass er ihn wird finden. Aber was mich würde wundern, ist noch, hätte er einen Tipp, wie das zweite Buch könnte heissen?
muss gerade nachdenken. Vielleicht, wir finden Mo in Helsinki?
In die Richtung. Wisstest du auch etwas, Livia?
Ich habe jetzt gar keine Idee. Ich hätte wahrscheinlich auch so etwas Ähnliches gesagt wie Matteo, aber... Ja.
Wir finden Moch in Helsinki. Sind wir also gespannt auf einen vielleicht zweiten Bang. Danke vielmals allen, die hier dabei waren heute in dieser Sendung. Danke vielmals allen Gästen für den Besuch. Ein Autor, Dominik Oppliger und den beiden jungen Lesenden, Livia Bachmann und Matteo Mancuso. Schön, dass ihr hier bei uns seid.
Das ist das Gespräch über das Buch Helsinki gewesen, aufgezeichnet letzten Freitag an den Solothurner Literaturtag im mobilen SRF-Studio in der Cantina del Vino. Moderiert hat meine Kollegin Britta Spichiger aus der Literaturredaktion, Produzent André Perler und für Technik Solothurn verantwortlich sind Hedi Massaudi und der Patrick Arnold gewesen. Hier nochmal die Angaben zum Buch Helsinki vom Dominik Oppliger und vom Vincent Glanzmann im Verlag Der gesunde Menschenversand rausgekommen. Auch nächste Woche stellen wir Ihnen hier in der Mundartstunde ein neues Buch vor, allerdings nicht ein literarisches Buch, sondern ein Sachbuch, und zwar über die Sprachen in der Schweiz. Darin werden die verschiedenen Sprachen, die in der Schweiz geredet werden, vorgestellt, und zwar auch über die vier offiziellen Landessprachen raus. Da erfahren wir zum Beispiel, dass die Schweiz das Land mit dem grössten Anteil an Spanischsprachigen ist, ohne Spanisch als offizielle Sprache. Die Herausgeberin von diesem Buch mit dem Titel «Sprachenräume der Schweiz» redet dann nächste Woche hier in der Sendung unter anderem darüber, wie es nebeneinander und miteinander von all diesen verschiedenen Sprachen in der Schweiz aussieht und wie es klingt. Und zum Schluss von der heutigen Mundartstunde gibt es jetzt auch natürlich noch Mundartmusik, ist ja klar. Als erstes Papst und Abstinenzler, etwas mit Menschen.
Augenbrauen Piercing hat er vor einem halben Jahr mal rausgenommen. An Scheli der Frisur ist er jetzt gewöhnt, die dreht er neuerdings auch im Ausgang schon. Wie der Parfüm, der nach Vanillepudding schmeckt und einem etwas im Kopf dort hinten links lehnt. So steht er da am Tresen mit seinem vierten Gummibär, schaut sich die Szenen an und gähnt. Er hat einen Bart, aber einen Fleck, der will in der Sonntagszeitung gestanden ist, der sagt der heisse Scheiss. Manche sagen der gleichem Johnny Depp, aber sieht aus wie ein Junge, Joseph Theis. Mails, wo wollen sie weiter, wo der Delfin retten, schickt er weiter als seine Freunde. Fotos vom Geburtstag hat er auf Facebook wieder gelöscht, er hat da so seine Gründe. Hier ist ein Human Resource Abteilungsleiter. Improvisiv im Ball den neuen Job, sagt er. Etwas mit Menschen, vielleicht als Nachtzugbegleiter. Manchmal regnet, manchmal ist heiter. Manchmal regnet, manchmal ist heiter. Gratis gibt er sich mit den Jungs manchmal recht erb den Rest. Zum Kuscheln mit der Freundin auf dem Ikea-Sofa nimmt er Coldplay oder Johnny Cash. Er hat aufgehört rauchen und er joggt jetzt chli mehr und er geht auch chli fitter. Seine Teamtrimmer sind auf 6 mm eingestellt, sagt er gerade einer und schaut auf ihre innere Welt. In 5 Jahren ist er Human Resource Abteilungsleiter. Jemand wie sie findet bald einen neuen Job, sagt er. Etwas mit Menschen, vielleicht auch ein Nachtzugbegleiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter.
Und jemand finden, der das Haus hier zahlt, kann die Wohnung putzen und die Köder runter tun. Oder einfach kommen, den gleichen tun. Ich kann gescheiter sein, wenn ich es würde lernen. Und nicht mehr länger meine Lungen teeren. Ich kann der Hipster sein, wenn ich will. Und solange wie ich will, bleibe liegen in meinem Bett. Ich kann gefährlicher sein als ein Bruce Lee. Der Chuck Norris hat die Schiss vor mir. Ich kann die mehr Geld als der Bill Gates haben. Und Playboy-Bunnies würden auf mich stehen. Aber nein, nein, ich lass lieber lassen. Könnte ich zwar schon, aber mal drum jetzt gar nicht. Nein, nein, ich bin ein bisschen zu zu müde bin ich auch. Drum geh ich als Letzte und bin als Letzte gekommen. Oh, oh. Drum geh ich als Letzte und bin als Letzte gekommen. Und der Osterhass, wenn ich wett hätte, das beste Gras in Town kann spielen wie der Steve Vai. Kann der Moby Dick sein und der Weisheit. Kann die Auslage liegen gegen My Way, mit dem Maybach auf dem Highway. Kann der Sixpack haben und braune Haut. Ui, jeden Mann hat die schöne Brut. Kann die schön sein, unglaublich charmant. Wär perfekter als ein geschliffener Diamant, wenn ich wett hätte. Das Haus am See, es gäbe nichts, was ich noch nie hätte gesehen. Aber nein, nein, ich lass lieber lassen. Könnte ich zwar schon, aber mal drum jetzt geht nicht. Nein, nein, ich bin ein zu dreck und zu müde bin ich auch. Drum geh ich als Erste und bin als Letzte gekommen. Oh, oh. Drum geh ich als Erste und bin als Letzte gekommen.
Ich sehe eine Hand von Kühen auf den Feldern, höre die Ankillen auf dem Berg. Denke an die langsam tickenden Uhren in dem tausend Seelendorf. Ich habe im Hosensack einen Zehner, freue mich auf eine saure Zunge vom Volk. Spüre die Sonne auf dem Spielplatz, wird so tausend Bilder eingeholt. Brüllen auf der Nase und Schrammen im Gesicht. Von Jesterhosen mit Jeansbeiz gefickt. Schlägerei auf dem Pausenplatz. Kuhfälle schultig, neilen Tonsack. Velodrügen, ein Sacht im Rad. Ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist. In mein Leben Kraft. Genau dann, 1905. koche, ich höre all die Lieder, die dann sind gekommen. Denken an die Paraden am Sonntag, an tausend neue Gefühle zu jedem Song. Am Kiosk hängt das neue Bravo, ich weiss noch genau, wie es dann erklärt. Denken an die tausend neue Fragen, die dann sind aufgetaucht. Brüllen auf der Nase und Schrammen im Gesicht. Manchester-Hose mit der Jeans-Bands-Pflicht. Schlägerei auf dem Pausenplatz. Cool, weil ich schuldig neile uns an. Das Velo-Brügel, das sagt im Rad. Ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist. In mein Leben kracht. Genau dort, 1905. Und dann ist sie gekommen. Seh sie noch vor mir. Ihre langen Haare, ihr feines Gesicht. Rüebli, Hose, Silberblick. Die schönste auf dem Pausenplatz. Hab gewartet aus vor ihrem Haus mit einem Liebesbrief und einem Blumenstrauß. Schrammen im Gesicht, Manchester-Hose mit mir Jeansplatz gefecht. Eine Schlägerei auf dem Pausenplatz, Kuhfälle schultig, Neilentonsach. Zwei oder drei Gänge, ein Sacht im Rad. Ich vergiss es nie, wo das richtige Leben ist. In mein Leben kracht, genau dann, 1985.
Nachrichten von SRF um 9 mit Frank Estermann. Die israelische Armee hat neue Angriffe in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angekündigt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die betroffenen Gebiete zu verlassen. Ziel der Angriffe seien unterirdische Stellungen der Hisbollah-Miliz. Diese würde dort, mitten in der Zivilbevölkerung, Drohnen für Angriffe auf Israel herstellen, schreibt das israelische Militär. Die Hisbollah verstoße damit eklatant gegen die vereinbarte Waffenruhe. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz war Ende November des letzten Jahres in Kraft getreten. Zu zwei kurzen Meldungen. US-Präsident Donald Trump hat den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen. Vor den Medien im Oval Office erklärten beide, dass der Krieg in der Ukraine aufhören müsse. Amerika sei in einer starken Position, um in diesem Krieg etwas zu unternehmen und ihn zu beenden, sagte Merz. Die Einreisesperre, welche die USA für Menschen aus 12 Ländern einführen wollen, sorgt in Afrika für Kritik. Die Afrikanische Union fordert, dass die US-Regierung mit den betroffenen Ländern einen konstruktiven Dialog führe. Betroffen sind unter anderem Somalia, Tschad oder Eritrea. Wenn der Flieger Verspätung hat, ist das ärgerlich. Schön, wenn man dann wenigstens entschädigt wird, wenn die Verspätung zu groß wird. Ab einer Verspätung von 3 Stunden ist das in der EU derzeit der Fall. Das soll sich aber ändern, zum Nachteil der Fluggäste. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer von der ARD.
Die EU-Verkehrsministerinnen und Minister haben in Luxemburg mehrheitlich einem Vorschlag der polnischen Ratspräsidentschaft zugestimmt, wonach Passagieren erst bei einer Wartezeit von mindestens 4 Stunden Entschädigung zusteht. Airlines sollen ein automatisches Formular für die Beantragung von Entschädigungen